ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. SWR 1 Leute mit Joachim Walter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie können uns sagen, was bei einem Wecken, einem Morgen im Gefängnis passiert. Wie läuft das dort ab?
Der Beamte oder die Beamtin schließt die Tür auf, in der Regel mit großem Schlüsselbund geklappert, damit auf der anderen Seite der Insasse auch merkt, dass man hier in sein Privatgemach eintritt. Und dann erfolgt die sogenannte Lebendkontrolle. Das heißt, das Erste, was das Personal prüfen muss, ist er überhaupt noch am Leben oder gibt es irgendwelche gesundheitlichen Probleme? In der Regel ist er am Leben und deswegen ist es damit erstmal beendet. Dann kommt vielleicht noch der Hinweis, Frühstück kommt gleich.
Wir sind schon mittendrin im Gefängnis. Sie waren nämlich 37 Jahre lang in unterschiedlichen Gefängnissen in Baden-Württemberg als Anstaltsleiter oder Stellvertreter tätig. Haben Sie sich manchmal vorgestellt, wie es wäre, wohl auf der anderen Seite zu sein?
Ich habe sogar mal eine Nacht in einer Zelle zugebracht. Aber wenn man genau weiß, dass man
wieder rauskommt,
dass man eigentlich nicht gefangen ist, sondern bloß für den Moment eingeschränkt, dann ist das kein wirklich tragfähiges Experiment.
Dennoch, wie war das Experiment?
Ja gut, ich habe mich ein bisschen ausgeruht sozusagen, hatte gewisse Probleme mit dem Lärmpegel, der da immer ist. Ansonsten war das unproblematisch.
Wie ist der Lärmpegel?
Das hängt von den Umständen ab. Im Sommer, wenn die Zellen schlecht belüftet sind, weil man die Fenster zum Teil nur geringfügig öffnen kann, also manchmal nur kippen, und weil oft auch zusätzlicher Schutz an den Fenstern ist, um das Hereinpendeln von Gegenständen, also von der Nachbarzelle herüber, zu verhindern, da ist die Lüftung schlecht. Und Klimaanlage gibt es natürlich nicht.
Gibt es nicht?
Nein.
Also und jetzt bei Temperaturen, wenn es dann auch mal bis Ende 30, Anfang 40, muss man ja auch rechnen in Zukunft, auch dann gibt es keine Klimaanlage.
Davon sind wir weit entfernt.
Ich unterstelle Ihnen jetzt mal, wenn Sie fast 40 Jahre als Anstaltsleiter tätig waren, dann sind Sie nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Oder gab es da doch mal was?
Ich muss gestehen, das stimmt so nicht. Als Anstaltsleiter bin ich natürlich nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sondern habe es versucht, getreulich zu beachten. Aber als Jugendlicher mit 15, dreiviertel Jahren, habe ich mal den schönen Haifischflossenfort meines Vaters geklaut oder an mich gebracht, um bei den Mädels anzugeben. Ja. Das hat funktioniert. Dummerweise hat mich aber auch einer meiner Konkurrenten gesehen und der hat die Polizei alarmiert.
Und dann gab es einen Eintrag?
Dann gab es einen Eintrag und ich musste gleich vor dem Jugendrichter erscheinen und habe eine Geldbuße bekommen, die ich gnadenlos durch Ferienarbeit abzahlen musste.
Ich unterstelle jetzt mal, das war nicht der Grund, warum Sie dann gesagt haben, ich möchte diesen Beruf ergreifen, oder?
Das nicht, aber schwer beeindruckt hat mich der Mann in der schwarzen Robe schon, der hoch über dem Geschehen saß, weil das ist ja immer erhöht, die Richterbank.
Und wie kam dann dieser Wunsch? Also das war schon mal so der erste Auslöser, zu sagen, ja, da zieht es mich irgendwie hin, aber Sie haben sich dann ja wirklich ganz bewusst für diesen Beruf entscheiden müssen.
Nee, war auch nicht ganz so. War der Zufall im Spiel. Ich hatte nach dem zweiten juristischen Staatsexamen erstklassige Angebote von Anwälten, Anwaltskanzleien in Heilbronn, die viel besser bezahlt waren als die Justiz bezahlt. Aber dann hat der zuständige Vorsitzende Richter am Landgericht gesagt, dieser Mensch eignet sich sehr gut für den Staatsdienst und hat einen Termin für mich, ohne mich vorher zu fragen, beim Justizministerium ausgemacht. Das habe ich mit meiner Frau besprochen, ob ich mir das anschaue. Dann sind wir übereingekommen, Information kann nicht schaden, bin ich hingegangen. Und dann haben die meine Bewerbung geschrieben. Die wollten mich gar nicht mehr aus dem Büro rauslassen, sondern haben dann gesagt, wir rufen einen rein, der schreibt Ihnen die Bewerbung, Sie brauchen nur unterschreiben.
Sie haben fast 40 Jahre den Alltag in Gefängnissen erlebt und konnten auch beobachten, was es denn für Menschen sind, die in Gefängnissen landen. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, aber was haben Sie beobachtet?
Das sind Menschen eigentlich wie Sie und ich auch. Genau genommen unterscheiden sie sich von anderen Menschen überhaupt nicht in ihrem Alltag, in ihrer Persönlichkeit. Nur die Verhältnisse prägen natürlich. Insofern unterscheiden sie sich dann doch, und das gilt auch für das Personal.
Inwiefern unterscheiden sich die Verhältnisse?
Ja gut, dass man der Freiheit beraubt ist, dass man in seiner Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt ist, dass man Gitter vor den Fenstern hat, dass an der Tür innen in der Zelle man vergessen hat, die Klinke hinzumachen, da ist keine dran. Also all das und natürlich auch der strikt geregelte Tagesablauf, das wirkt sich aus.
Jetzt haben andere Länder, wie beispielsweise Norwegen, eine sehr niedrigere Rückfallquote von etwa 20%. Bei uns wird fast jeder Zweite nach seiner Entlassung wieder kriminell. Woran liegt das?
Schwer zu sagen. Ich kenne mich ja ganz gut aus mit Rückfallquoten und mit der Forschung dazu. Da muss man sehr differenzieren. Man muss also zunächst mal die Frage stellen, weshalb kommt man überhaupt ins Gefängnis? Wie sind die Selektionskriterien der Justiz? Denn das Ganze ist ein Selektionsprozess. 6 Millionen Anzeigen werden in Deutschland pro Jahr etwa erstattet. Und es sind wenige Tausend, die dann zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt werden. Das bedeutet, es gibt einen Filtrierungsprozess. Wenn die Gerichte nicht alles falsch machen, und das machen sie sicher nicht, dann müssten hinterher die schwierigsten Menschen im Gefängnis landen.
Ja, die Entwicklung, die Zahl der Strafgefangenen ist seit 2007 rückläufig. Das ist ja erstmal eine sehr positive Entwicklung.
Das ist relativ positiv. Dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass die junge Generation, die ja in allen Ländern und zu allen Zeiten für den Großteil der Straftaten verantwortlich ist, dass die dauernd mit dem Handy beschäftigt ist. Da haben die für nichts anderes Zeit.
Ja, wir können auf die Statistik gucken. Also von der Altersstruktur sind es zwischen 30- und 40-jährige Männer, die den größten Anteil in Gefängnissen ausmachen. Und Haftgründe, die häufigsten, sind Vermögensdelikte wie Diebstahl und Unterschlagung. Würden Sie das so unterschreiben?
In der Zwischenzeit sind Gewaltdelikte mehr als früher Grund für eine Inhaftierung. Aber insgesamt sind die Inhaftierungszahlen, jedenfalls im Jugendbereich, den ich zuletzt zu verantworten hatte, stark zurückgegangen.
Wie ist denn so ein grundsätzliches Fazit, was Sie nach den fast 40 Jahren aus Ihrer Perspektive auf die Gefängnisse ziehen?
Das fragen Sie mich jetzt sehr früh, aber ich will mal so sagen, der Stein der Weisen ist es garantiert nicht, die Gefängnisse, wie wir sie haben, sondern in vielerlei Beziehung ist das auch noch sehr altertümlich. Ein Beispiel, die Uniformen sind vor etwa 200 Jahren in die Gefängnisse eingezogen, weil das gediente Soldaten waren, die eventuell im Feld nicht mehr so gut zu gebrauchen waren, die aber etwas von Ordnung und von Disziplin verstanden. Deswegen hat man die genommen. Seitdem haben wir Uniformen im Gefängnis. Das ist völlig überflüssig.
Aber ist das so ein großes Problem?
Ja, das ist ein Problem, weil auf der Uniform zum Beispiel der Dienstrang auf der Schulterklappe schon erkennbar ist. Und das führt dann dazu, dass viele Gefangene, zum Beispiel denjenigen mit einem Stern, nicht so ernst nehmen, als sei es vielleicht bloß ein grüner Stern, als denjenigen mit 3 silbernen oder sogar noch mehr.
Ja, sich Respekt zu verschaffen, ist dann eine gar nicht so einfache Aufgabe.
Das ist nicht so einfach und sollte normalerweise über die Persönlichkeit und über die zwischenmenschliche Beziehung erfolgen und nicht über Statussymbole wie Uniformteile.
Wer kommt denn eigentlich in Untersuchungshaft? Da muss es ja so etwas wie Fluchtgefahr auch geben. Sowas muss da vorliegen, ne?
Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr muss vorliegen. In seltenen Fällen, nämlich bei Delikten gegen das Leben, kann auch Wiederholungsgefahr bestehen, weil jemand, vor dem man Angst haben muss, dass er wieder eine Straftat gegen das Leben begeht, den kann man nicht frei rumlaufen lassen. Aber Untersuchungshaft ist ja zeitlich vorübergehend bis zur Hauptverhandlung. Damit endet sie in der Regel, jedenfalls dann, wenn ein rechtskräftiges Urteil herauskommt.
Ja, in Deutschland sitzen jedes Jahr rund 50.000 Menschen in Untersuchungshaft, doch nur für etwa 35.000 rechtfertigt sich die Haft durch das spätere Urteil, heißt es. Finden Sie die Untersuchungshaft dann angebracht?
Also meine Zahlen sind geringer, es dürften weniger sein. Das sind jetzt alle Köpfe gezählt bei den 50.000, aber die sind ja nicht das ganze Jahr da. Wenn man auf das ganze Jahr schaut, dann sind es etwa 11.000. Mhm. Aber ist egal, spielt keine große Rolle. Ja, Untersuchungshaft hängt mit der Arbeitsweise von Staatsanwaltschaft und Gerichten zusammen. Und wenn die nicht besonders schnell sind, dann sitzen die Verdächtigen eben länger in Untersuchungshaft.
Ja, ein bekannter Fall, Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken 711. Er saß 9 Monate in Untersuchungshaft, war bei Gerichtsterminen über Stunden an einen Tisch angekettet. Laut Urteil hat Ballweg knapp 20 Euro Steuern hinterzogen. Zudem habe er versucht, Beträge von mehreren tausend Euro nicht zu versteuern. Die einen sagen, das war politisch. Die Staatsanwaltschaft sagt, nee, war nicht politisch. Unbequeme Meinung ist nicht strafbar. Haben Sie eine Meinung dazu, zu diesem Prozess?
Zu dem Prozess jetzt nicht, weil ich ihn nicht so genau verfolgen konnte. Das Beispiel zeigt nur, dass wenn jemand dann prominent ist und in die Medien kommt, dass dann das problematisiert wird. Bei vielen anderen ist es aber keineswegs anders, weil ja eben die Justiz keine Hochgeschwindigkeitsveranstaltung ist.
Da höre ich eine Kritik an den Medien heraus.
Nein, nicht an den Medien. Die Medien können nicht über jeden Fall berichten. Über Hund beißt Mann, hat man früher gesagt, wird nicht berichtet. Heute wird auch das schon berichtet. Nein, die Medien sind das nicht, sondern es ist eben das allgemeine Problem, dass Justiz nicht sehr schnell ist. Das hängt mit Personalausstattung zusammen, aber auch mit dem Rechtsstaat, der nun gerade verlangt, dass nicht der schnelle Prozess gemacht wird, sondern der genaue.
Ja, die SW1-Hörer schalten sich ein. Martin Krauch mailt zum Beispiel auch zu dem Fall Ballweg und fragt danach, es zeigt, wie sehr die Politik Einfluss auf die Justiz nimmt. Was können Sie dazu sagen?
Die Staatsanwaltschaft ist eine Behörde, die dem Justizministerium untersteht und über Berichtspflichten und andere Instrumente kann da ein gewisser Einfluss ausgeübt werden. Die Gerichte sind unabhängig und das ist auch meine Erfahrung, auf Gerichte wird in Deutschland kein Druck und auch kein Einfluss ausgeübt.
Sie waren ja selber mal Staatsanwalt. Wie haben Sie diese Zeit dann erlebt?
Ich war kleiner Staatsanwalt, also einer, der noch am Anfang war und es nicht zu höheren Weihen gebracht hat. Ja, da ist man das Huhn, das goldene Eier legt und in einem Dienstzimmer sitzt und dort Akten bearbeitet und einen Output leisten muss, nämlich entweder Anklage oder Einstellung.
Was bedeutet in dem Fall, das Huhn, das goldene Eier legt?
Jemand, der viel Output produzieren muss und man nicht so genau fragt, wie macht er das, hat eine erhebliche Selbstständigkeit.
Das heißt, Sie hatten wenig Zeit, sich mit den Dingen intensiv zu beschäftigen. Kommen da nicht dann auch Fälle und sprich Menschen zu kurz und Menschen eben nicht zu ihrem Recht, was ihnen zusteht?
Ganz genau so ist es. Weil wenn man als insbesondere kleiner Staatsanwalt im Jahr 1.000 Verfahren zu bearbeiten hat, also 1.000 Anzeigefälle, die hereinkommen, das sind immer dicke Blattsammlungen, dann kann man nicht sehr individuell arbeiten. Geht nicht.
Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag?
Man müsste die Justiz personell genügend ausstatten, insbesondere aber meiner Ansicht nach das Strafrecht entrümpeln. Auch da tut Entbürokratisierung, Entrümpelung bitter Not.
Also manches aus Ihrer Zeit als Gefängnisleiter, das liest sich wirklich wie ein Krimi. Zum Beispiel, als Sie stellvertretender Leiter in Stuttgart-Stammheim waren. Sie kamen nach dem kollektiven Selbstmord der RAF-Terroristen Bader, Enslin und Raspe dorthin. Wie war das? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Das war eine Zeit der Hysterie, würde ich sagen. Die Polizei, der Bundesgrenzschutz, der dort die Außensicherung machte, die Justizvollzugsbeamten, alle waren hysterisch und sozusagen von den Ereignissen völlig überrollt, auch ich. Weil als ich von meinen Schülern, ich habe damals an der Justizvollzugsschule in Stuttgart direkt neben der Stammheimer Anstalt unterrichtet, gehört habe, dass sich in einer Nacht 3 Gefangene umgebracht haben und die 4. sich schwer verletzt hat, habe ich gleich gesagt, Quatsch, Unfug, gibt's gar nicht. Im sichersten Gefängnis Europas. Aber es war so. Und all dieses hat sozusagen dazu geführt, dass auch wegen der Entführungen, Hans-Martin Schleyer und andere, die Nerven blank lagen. Und das hat sich in der Anstalt Tag für Tag gezeigt.
Wie wurden Sie dann stellvertretender Anstaltsleiter?
Ich glaube, es war ein gewisses Bauernopfer, dass man damals nach diesen Todesfällen die beiden Anstaltsleiter Nummer 1 und Nummer 2 anderswohin versetzt hat. Nach meiner Überzeugung haben die gar keine wirklichen Fehler gemacht. Aber es war ein Opfer, das man sozusagen gebracht hat, ein Bauernopfer. Und dann hatte die Strafvollzugsabteilung im Justizministerium das Problem, jetzt müssen andere Leute hin. Dann wurde ein ehemaliger Staatsanwalt Anstaltsleiter, der hatte aber keinen Tag Erfahrung hinter Gefängnismauern. Und dann ist man auf mich gekommen, weil ich zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, 6 Jahre Vollzugserfahrung hatte und hat mich da eben hingeschickt. Und zwar auch als zuständigen Mann in der Anstaltsleitung für die terroristischen Gefangenen.
Wahrscheinlich auch eine Aufgabe, bei der Sie nicht gleich Hurra geschrien haben.
Absolut nicht. Ich wollte darum herumkommen, aber es hat nichts geholfen. Ich musste das machen und habe dann aber, muss ich auch dazu sagen, gesagt bekommen, wenn Sie das ein Jahr lang gut machen, dann kriegen Sie eine unserer neu renovierten Anstalten als Chef.
Ja, und Sie waren dann ja in dieser Zeit da, als die weiteren Terroristen in Hungerstreik getreten waren. Inwieweit haben Sie das dann erlebt?
Das war sehr belastend, weil nicht lange Zeit zuvor in einer anderen Anstalt ein Gefangener bei der Zwangsernährung mit Nasensonde zu Tode gekommen war. Und nun hatten wir ja in Stammheim selber Todesfälle von Gefangenen, die sich aber selber umgebracht haben. Das wollte ich unbedingt verhindern. Und als dann ein Langzeithungerstreik, der sogar bundesweit lief, bei den RAF-Gefangenen ausgerufen wurde, war sowohl mein als auch des Anstaltsarztes Anliegen, dass so etwas Schlimmes nicht passieren darf. Mhm. Und dafür habe ich dann auch gesorgt, indem ja, die Ansprache entsprechend war, indem ich versucht habe, Informationen, die ich hatte, weiterzuleiten, aber auf eine Weise, die völlig unkritisch war.
Joachim Walter ist bei uns in SWR1 Leute, fast 40 Jahre Gefängnisleiter in unterschiedlichen Gefängnissen Baden-Württembergs. Wir sind eben stehen geblieben, als Sie zum stellvertretenden Leiter in Stuttgart-Stammheim wurden, nach dem kollektiven Selbstmord der RAF-Terroristen Bader, Enslin und Raspe. Und es gibt ja bis heute viele Gerüchte rund um die Tatwaffen. Wie waren die denn überhaupt in das Hochsicherheitsgefängnis Stammheim gelangt?
Da muss man zunächst wissen, dass damals es 3 Zuständigkeiten im Sicherheitsbereich gab. Außenbereich, Bundesgrenzschutz, würde man heute sagen, Bundespolizei. Dazwischen Polizei, Landespolizei Baden-Württemberg und dann die Justizvollzugsbeamten. Also 3 verschiedene Behörden mit 3 unterschiedlichen Chefs. Das ist schon mal schwierig. Dann war es aber so, dass Verteidiger, Anwälte, die das Anwaltsprivileg genossen, große Leitsordner in die Anstalt geschmuggelt haben und den Gefangenen übergeben haben, in denen zerlegte Pistolen enthalten waren. Nun kommt die Besonderheit, dass nämlich Verteidigerunterlagen von dem Justizpersonal nicht inhaltlich geprüft werden dürfen. Das heißt, sie dürfen nur äußerlich geprüft werden auf Auffälligkeiten. Und auf diese Art und Weise sind die zwei Schusswaffen zerlegt in die Anstalt gekommen.
Gilt das bis heute so? Man kann ja mal kurz reingucken und den Ordner durchblättern. Da liest man ja die Inhalte nicht.
Ja, aber wenn man es nur bei einem so großen Ordner, der prall gefüllt ist, sozusagen mit Durchblättern macht, kann es passieren, dass man es nicht merkt. Heute sind die technischen Möglichkeiten sehr viel besser. Da gibt es Scanner für alles, sogar für Drogen. Es gibt Herzschlagdetektoren, dass man bemerkt, ob ein Gefangener sich irgendwo versteckt. Also das wäre heute, wenn all die Technik angewandt wird und funktioniert, nicht mehr möglich.
Ja. Wir waren eben stehen geblieben bei dem Hungerstreik der weiteren RAF-Terroristen. Da haben Sie gesagt, ja, Sie wollen noch nicht alles verraten. Ja. Was kriegen wir denn jetzt noch aus Ihnen raus? Wie ging das Ganze noch weiter? Es wurde für Sie selbst brisant.
Ja, genau. Die Gefangenen waren über die vierte Woche Hungerstreik hinaus und waren zum Teil sehr schwach. Einer oder zwei waren sehr bedenklich schwach und der Anstaltsarzt hat Alarm geschlagen. Es waren dann ständig Notärzte in Bereitschaft. Das hat alles der Staat bezahlt. Und es drohte nun, wie in der JVA Wittlich, der Tod eines dieser Gefangenen. Erfreulicherweise hat einer, nämlich der Anführer Siegfried Haag, signalisiert, dass er aufhören würde mit dem Hungerstreik, aber die anderen haben das nicht geglaubt. Und es ging dann nun um die Frage, wer scheidet dann eventuell aus der Solidaritätsfront aus? Dann bin ich hingegangen und habe ein Stück gelbes Behördenpapier genommen, habe einen Tintenstift genommen, beides haben die Gefangenen nicht gehabt, und habe zu dem Anführer gesagt, schreiben Sie drauf, dass Sie aufhören mit dem Hungerstreik. Und wir werden das dann den anderen zeigen, unterschrieben, und den Zettel wieder an uns nehmen. So ist das gemacht worden, das hat auch funktioniert. Auf diese Art und Weise habe ich dem Land Baden-Württemberg und der Bundesrepublik viel Ärger erspart, mir aber nicht, weil man dann hinterher behauptet hat, ja, das sei ein Ausweis, dass ich eine Art Sympathisant der RAF-Gefangenen sei.
Da gab es dann eine Befragung?
Da gab es dann eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung. Da ist ein Oberstaatsanwalt erschienen und hat ewig versucht, da etwas nachzuweisen. Das ging aber nicht. Zum Schluss ging es aus wie das Hornberger Schießen. Ich wurde allerdings eine Zeit lang festgesetzt.
Mhm. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer war zuvor ermordet worden. Dann gab es die Entführung des Flugzeugs Landshut durch die palästinensischen Terroristen. Es mag ja auch Menschen gegeben haben, die womöglich gesagt haben, das wäre in Ordnung gewesen, wenn Terroristen sich auf eigene Entscheidung aus dem Leben treten.
Das würde ich insoweit für richtig halten, als das jedermanns eigene Entscheidung ist. Alle älteren Menschen wie ich denken schon auch mal drüber, ob man nicht seinem Leben selber ein Ende setzen könnte. Das war ihre Entscheidung.
Und Sie haben dennoch diesen Hungerstreik ganz bewusst beenden wollen?
Ja, den Hungerstreik, weil er lebensgefährlich war. Und das war ja denen wahrscheinlich nicht so klar. Die wollten nicht ihr Leben durch Hungern beenden, sondern später als in Mogadischu ihre Pläne zuschanden wurden. Da haben sie dann aus Resignation, aus meiner Sicht, sich das Leben genommen.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein, auch per WhatsApp und per E-Mail direkt ins Studio und haben Fragen an unseren Gast. Joachim Walter aus Spiegelberg schreibt uns zum Beispiel Anne Törnig und fragt, gibt es denn tatsächlich spezielle Gefängnisse für Senioren? Und wenn ja, was unterscheidet sie von normalen Haftanstalten?
In Baden-Württemberg gibt es ein solches Gefängnis für Senioren. Der Unterschied ist der, dass man bei älteren Menschen, es handelt sich fast nur um Männer, ältere Männer, die lange Strafen oft schon verbüßt haben, keine besonders hohen Sicherheitsvorkehrungen ergreifen muss. die brechen nicht aus, sondern die haben dann die Erlaubnis, ein paar Blumentöpfe in ihrer Zelle zu haben. Die gießen sie sorgsam und auch das Essen und auch die Gesundheit muss natürlich auf die Senioren eingestellt sein. Das ist etwas anderes, als es bei zum Beispiel dem Jugendgefängnis war, das ich zuletzt geleitet habe.
Wenn Sie sagen, die brechen nicht aus, so sicher kann man sich der Sache dann natürlich trotzdem nicht sein, ne?
Ja, wenn man Tatort sieht oder andere Kriminalfilme, dann glaubt man das vielleicht. Ein solcher Fall ist in den letzten Jahrzehnten nicht vorgekommen.
Dann kommt eine Frage von Jörg Herzl und sagt, meiner Meinung nach ist es wichtig, auch Insassen, Gefangenen prinzipiell das Recht auf Kultur zu bieten. Mit meiner Band wollen wir das realisieren. Und es gab Gespräche. Ich war dann doch erstaunt, als ich dann hörte, dass in der JVA es wohl einen Jahresetat von 3.500 Euro gibt für Kultur. Ihm geht's nicht ums Geld, sagt er, sondern sie wollen als Musiker ein Zeichen setzen. Aber wie kann man mit so einem begrenzten Budget etwas bewegen?
Da hat er recht, mit diesem begrenzten Budget kann man wenig bewegen. Aber ja, es ist eben so, dass die Größenordnung stimmt. Man ist schon darauf angewiesen, dass Menschen von außen in die Gefängnisse kommen und als ehrenamtliche Mitarbeiter oder Betreuer da etwas leisten. Und das ist in Baden-Württemberg auch weitgehend der Fall. Dass er das kritisiert, dass das so wenig ist, dem würde ich zustimmen. Mehr wäre schöner.
Wie sieht denn da die ehrenamtliche Arbeit konkret aus, wenn sich da jetzt SWR1-Hörerinnen oder Hörer für interessieren?
Es kommen zahlreiche Männer und Frauen in die Gefängnisse, die dort etwas anbieten. Mir war immer wichtig, dass man nicht einfach sozusagen zum Gucken kommt. Ein Gefängnis ist kein Zoo, sondern dass man etwas anbietet. Und eigentlich jeder Mensch kann was anbieten. Der eine interessiert sich für Lyrik, auch dafür gibt es Interessenten in den Gefängnissen, oder spielt Schach oder eben Sport oder sonst etwas, wo man andere an dem teilhaben lassen kann, was man möchte. Ich habe mal eine Frau gehabt, eine ältere Dame, die hat mit den Gefangenen, mit den jungen Gefangenen Mützchen gestrickt für ihre Babys, die die hatten. Und das haben die mit einer solchen Begeisterung gemacht, weil sie auch sich auf diese Art und Weise an der Erziehung ihrer Allerkleinsten beteiligen wollten.
Margit Walter aus Viernheim hat ein WhatsApp geschickt und fragt, es wäre interessant, die Meinung von Joachim Walter zum Thema Kachelmann zu hören.
Zu dem Prozess und zu der Frage, die Schuld oder Unschuld, kann ich natürlich gar nichts sagen. Die Justiz hat das entschieden. Aber was mich mit Bewunderung erfüllt hat, war, wie der Herr Kachelmann sich in der schwierigen JVA Mannheim verhalten hat. Er hat nämlich eines richtig gemacht. Er hat sich frühzeitig unter den Schutz von Insidern gestellt, von Gefangenen, die dort sich gut ausgekannt haben und die wahrscheinlich auch Einfluss hatten. Und das war genau richtig. Weil wenn ein Mensch aus bürgerlichen Welten ins Gefängnis kommt, dann braucht er Hilfe und darf nicht glauben, dass er sich einfach so durchsetzt.
Vielleicht daraus, das ist so der Tipp, den Sie weitergeben.
Genau, das ist der Tipp. Wenn Sie oder sonst wer ins Gefängnis kommt, schauen Sie, wie die informellen Machtstrukturen sind und dass Sie nicht unter die Räder kommen, sondern sich mit anderen zusammenschließen.
Aus Lörrach schreibt uns Uta Schwab gerade, oh Mann, das sind dann vermutlich Mafia-Strukturen in den Gefängnissen. Ach du Schreck, was Sie jetzt gerade geschildert hatten, wie man sich dort verhalten soll. Also an diejenigen halten, die da eine gewisse Macht haben. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
Nein, Mafia-Strukturen sind das nicht. Das ist die Gefängnissubkultur. Das ist etwas anderes. Wenn man in einem hermetisch abgeschlossenen System gezwungen ist und andere nicht aus dem Weg gehen kann, dann muss man sich halt arrangieren. Das habe ich in allen Gefängnissen der Welt, und ich habe sehr viele gesehen, so vorgefunden. Ein Gefängnis ohne Subkultur gibt es nicht, weil das ist die Gegenkultur, die diejenigen entwickeln, die unterdrückt sich fühlen, die eingeschränkt sind. Deswegen habe ich das gesagt mit Mafia. In dem Sinne hat das nichts zu tun, weil das würde ja festgelegte Strukturen vom Paten, vom Chef bis nach unten implizieren. Das ist nicht so. Trotzdem, sollten Sie je ins Gefängnis kommen, versuchen Sie, sich mit denen zu arrangieren, die wissen, wie der Hase dort läuft.
Ja, Kommentar hier noch von Det dazu. Was war das denn für Betreuung, Versorgung und Sicherheit? Sind die Justizvollzugsbediensteten zuständig, nicht andere Gefangene?
Ja, bloß die sind eben nicht dauernd da. Irgendwann ist die Zelle zu und dann kommen die Zurufe von anderen Gefangenen über die Fenster, das kann man schlecht unterbinden. Und selbst wenn man das unterbinden würde, kämen die Bemerkungen am Arbeitsplatz oder unter der Dusche.
Ja, es ist eine Welt, von der wir eben so wenig wissen und manchmal vielleicht auch falsche Auskünfte bekommen durch Krimis, die wir dann im Fernsehen sehen. Alleine wenn Sie schon über den Geruch im Gefängnis schreiben, vielleicht können Sie das mal beschreiben.
Das ist heute besser, weil nicht mehr so viel geraucht wird. Aber früher war es tatsächlich ein Mief, aus abgestandenem Essen, aus kaltem Zigarettenrauch, aus Männerschweiß und das Ganze garniert noch mit ungelüfteten Hafträumen. Denn die sind ja oft nicht offen. In der Regel ist die Zellentüre zu. Ja. Von daher kann da nicht viel Luftaustausch stattfinden.
Die Akustik haben Sie anfangs schon beschrieben, dass es teilweise wirklich sehr, sehr laut ist, scheppernd laut. Und wenn wir von den Sinnen das Sehen noch mit hinzunehmen, Gefängnisarchitektur spielt doch sicherlich auch eine Rolle.
Gefängnisarchitektur war im 19. Jahrhundert, dass der Staat seine Macht in burgenartige Festungen darstellen wollte. Das ist in Baden-Württemberg zum Beispiel, in Mannheim, in Bruchsal und in Freiburg, auch in Heilbronn der Fall. Das sind die panoptischen Anstalten des 19. Jahrhunderts. Heute neigt man eher zur Sachlichkeit, zwischendurch, Beispiel Stuttgart-Stammheim, zum Betonbrutalismus.
Wir sind im Gefängnis heute Vormittag mit Joachim Walter, der fast 40 Jahre Gefängnisse geleitet hat in Baden-Württemberg. Nachfragen kommen aus Karlsruhe von Jürgen und der sagt, wieso waren oder sind denn ein Großteil der Mitarbeiter im Gefängnis im einfachen mittleren Dienst angesiedelt? Ist ja auch nicht ohne dieser Job oder hat sich da zwischenzeitlich was geändert?
Es stimmt, der Job ist nicht ohne und erfreulicherweise hat sich etwas geändert. Die Beamtinnen und Beamten sind um eine Stufe höher gestuft worden in der Besoldung, damit man auch rekrutieren kann, damit man gute Leute bekommt.
Wie ist es denn mit guten Leuten und dem Nachwuchs? Wie sieht's da aus?
Das ist schwierig, weil natürlich jeder auch schon aus Entfernung weiß, das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, bei dem man starke Nerven haben muss.
Wie ist es, wenn wir auf die Entwicklung der Gefängnisse schauen? Wir haben jetzt einiges erfahren heute Vormittag. Ihr Fazit ist, es braucht mehr Humanität.
Es braucht mehr Individualisierung, weil es ist so, dass jeder Fall ist ja anders, jeder Mensch ist anders. Und man kann unmöglich im Gefängnis, sagen wir, den übereifrigen Feuerwehrmann, der selber einen Brand gelegt hat, menschengefährdende Brandstiftung, gibt eine ziemlich lange Strafe, genauso behandeln wie eine drogenabhängige Ladendiebin. Das sind völlig unterschiedliche Konstellationen. Das bedeutet, man muss individualisieren. Und das tut man in der Gesellschaft ja sonst auch, zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Intensivstation des Krankenhauses, und ich bezeichne das Gefängnis immer auch als die Intensivstation der Gesellschaft, kann man nicht jeden gleich behandeln und deswegen auch noch ein kleiner Schlenker zur Rückfallquote. Bei der Intensivstation dürfen Sie nicht erwarten, dass alle als gesund entlassen werden. Das ist im Krankenhaus nicht so, weil es die schwierigsten Fälle sind, und das ist im Gefängnis auch so.
Sie haben eine Geschichte für die Menschen, die jetzt kurz vor 12 am Mittag vielleicht im Vormittagsloch hängen.
Ja.
Hat mit einem kleinen Spatz zu tun.
Ja, das war so. Ich war eingeladen und sollte einen Vortrag halten. Und der Vortrag war bei dieser Tagung auf nachmittags 14 Uhr datiert. Und das ist die schlechteste Zeit, weil normalerweise schlafen einem da die Zuhörer ein. Deswegen habe ich zu einer Episode gegriffen, die ich in Südfrankreich gehört habe. Da war ein Pfarrer bei Schneetreiben unterwegs und hat einen leblosen Spatzen gefunden. Den hat er unter seine Soutane gesteckt und hat seinen Weg fortgesetzt. Vor seiner Kirche angekommen, fiel ihm der Spatz wieder ein, der schon wieder ein bisschen anfing, sich zu regen. Und dann hat er gedacht, was mache ich da? Den kann ich nicht in das Haus des Herrn mitnehmen. Hat ihn in einen warmen Kuhladen gesetzt, der da als Hinterlassenschaft einer Kuhherde gerade eben vor der Kirche war. Er macht seinen Gottesdienst und als er wieder rauskommt, stellt er fest, der Spatz ist weg, weil nämlich, was er an den Blutströpfchen erkannt hat, die im Schnee waren, ein hungriger Kater den Spatzen entdeckt hatte und ihn, weil der auch schon wieder anfing zu chilpen, herausgeholt hat und aufgefressen. Nur noch ein paar Federchen waren übrig. Und da hat sich dann unser Pfarrer gedacht, da kann ich drei Maximen ableiten davon. Philosophische Maxime. Die erste, es sind nicht immer unsere Feinde, die uns in die Scheiße bringen. So ist es auch im Gefängnis. Es sind nicht deine Feinde, die bei Gericht sind, sondern sie vertreten den Rechtsstaat. Zweitens, es sind auch nicht unbedingt unsere Freunde, die uns aus der Scheiße herausholen. In dem Fall war es der Kater. Und drittens und letzte Lehre aus diesem Geschehen ist, wenn du schon in der Scheiße sitzt, halt wenigstens den Schnabel. Mit dieser Parabel habe ich dann die Leute aufgeweckt und ist es mir gelungen, die Aufmerksamkeit für mein anderes ernstes Thema zu gewinnen.
Herzlichen Dank dafür. Schnabel halten machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich erstmal für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Joachim Walter, Gefängnisleiter, fast 40 Jahre in baden-württembergischen Gefängnissen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.